Okay, wir nutzen die Zeit, der Korb ist fast unten und wir starten in die Predigt. Wir sind gerade in einer Reihe, die handelt von den letzten Tagen, die handelt von der Endzeit sozusagen, die heißt so. Und es gibt im Neuen Testament ganz viele Stellen, die davon handeln. Jesus spricht darüber, in den Briefen gibt es Stellen und dann gibt es die Offenbarung. Und ich mache so ein bisschen, also Christoph hatte schon 2 Sessions darüber gemacht und wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hört euch die gerne an. Ihr könnt die gerne auf der Internetseite gratis runterladen. Das ist eine gute Sache, wenn wir eine Serie machen, dass man die Sachen auch nachhört, weil oft hat man innerhalb von einem Sonntag nicht die Möglichkeit, alles abzudecken und differenziert euch mitzuteilen. Und deshalb ist es gut, einfach wirklich um ein rundes Bild zu bekommen, die einzelnen Dinge einfach zu hören, weil doch jeder Sonntag einen anderen Schwerpunkt hat und man nicht jede Woche wieder alles abdecken kann. Christoph hatte schon 2 Einheiten zu dieser Endzeit gemacht. Er hat davon gesprochen, dass Jesus wiederkommen wird auf diese Welt zum 2. Mal. Er war hier und er wird wiederkommen, um sein Reich aufzubauen auf dieser Welt. Ein Friedensreich, ein Reich, wo Frieden herrscht, wo Freude ist, wo kein Leid mehr ist. Eine wunderbare Welt aufzurichten. Und im 2. Teil hat er darüber gesprochen, dass Jesus voller Gnade ist, voller Barmherzigkeit, dass er es liebt, Menschen zu befreien, zu heilen, zu retten, zu trösten, wie wir eben gehört haben, was wir erlebt haben in unserem Leben. Und auf der anderen Seite ist ein Gott voller Wahrheit und Klarheit, der einfach wirklich seine Wahrheit aufrichten wird auf dieser Welt. Und was ich gemacht habe, um euch so ein bisschen in den Prozess mit reinzunehmen, ich werde heute wenig in die Offenbarung selbst reingehen, sondern was ich gemacht habe, ist das Neue Testament zu durchforschen, das heißt die Evangelien und die Briefe nach Stellen, die über diese Endzeit sprechen. Vor allem geht es heute um Stellen in den Briefen. Ich werde euch einfach mal einen kurzen Überblick geben, weil wir dann so ein bisschen hin und her springen heute. Also bitte bleibt bei mir. Primär sind es 4 Stellen, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es ist 1. Thessalonicher 4 und 5, 2. Thessalonicher 2, 2. Timotheus 3 und 2. Petrus 3. Auch für die, die es vielleicht nachhören wollen, dann kann man sich das alles nochmal anhören. Und ich bitte euch wirklich bei allem, was ich heute sage, prüft das nach, geht selbst in das Wort rein und recherchiert für euch selbst, schaut, was Gott euch offenbart. Und ich möchte euch heute einfach von dem berichten, was er mir gezeigt hat. Es geht heute um ein Königreich der Wahrheit. Es wird ein Tag des Herrn kommen und es hat eine festgesetzte Zeit. Wenn ihr mal mit mir in 2. Petrus 3 geht, da geht es darum, um die Gewissheit und Erwartung der Wiederkunft Christi. So heißt meine Überschrift. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und es geht darum, dass Jesus kommt nicht irgendwann wieder. So zufällig, ach ja, ach, jetzt denke ich mal dran, jetzt komme ich wieder. Sondern es gibt einen festgesetzten Zeitpunkt, wann Jesus auf diese Welt kommen wird. Und er fängt dieses Kapitel fängt damit an, dass anscheinend sind das Strömungen, die sagen, naja, er kommt ja doch nicht. Die sozusagen sagen, also die euch jetzt sozusagen auch sagen würden, ja, was glaubt ihr da eigentlich? Was habt ihr denn da? Diese Verheißung, die kommt doch eh nicht zustande. Es ist alles so, wie es war und es wird auch für ewig so bleiben. Und in dem Brief wird dann beschrieben, nein, nein, das stimmt so nicht. Jesus wird auf jeden Fall wiederkommen und das, was geschrieben ist, wird auf jeden Fall passieren. Es heißt in Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, also die Verheißung der Wiederkunft ist es hier, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Hier ist ganz wichtig, ein großer Grundsatz, den wir in allem, was wir hören, im Gedächtnis behalten müssen. Und das heißt, Der Herr möchte, dass alle gerettet werden. Wir werden gerettet, nicht durch unsere eigenen Werke, nicht indem wir uns anstrengen, sondern durch Jesus, der für uns gestorben ist, damit wir uns nicht mehr rechtfertigen müssen, was wir nicht können, sondern dass wir gerecht sind durch ihn. Und es ist dieser Tag, der einfach kommen wird. In Apostelgeschichte 1 ist so eine, wenn ihr im Christlichen unterwegs seid, eine ganz bekannte Stelle, wo steht, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Und die Jünger fragen ihn, ja, wann kommst du denn? Also wann richtest du dein Königreich auf? Und er sagt zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also es wird dieser Tag kommen, der ist in der großen Weisheit und dem Wissen Gottes festgesetzt. Und zwar so, dass möglichst viele einfach gerettet werden, um bei ihm zu sein. Und es kommt dieser Tag, wo Jesus kommt als ein König der Wahrheit. Jesus sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Und Jesus wird kommen, um ein Königreich von Wahrheit aufzurichten. Und deshalb gibt es eine große Richtung, wenn ihr euch die ganzen Stellen mal durchlest, ihr werdet immer wieder ein Wort finden und das ist das Wort offenbar werden. Also ganz viele Dinge werden offenbar. Die Offenbarung nimmt zu. In der Lukas-Stelle, ich schlage sie schnell auf für euch, müsst nicht mitgehen. In Lukas 8, Vers 17 heißt, redet Jesus und sagt, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, auch ist nichts geheim, was nicht bekannt werden wird und ans Licht kommt. Und ich glaube, es gibt bestimmt noch andere Gründe und Dinge, aber ich glaube, es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen ist es so, dass Jesus als König der Wahrheit kommen wird und mit ihm alles offenbar wird. Und es geht gar nicht anders. Ich weiß nicht, ob ihr eine Begegnung einfach mit Gott hattet. Ich gehe mal davon aus. Und es ist so, wenn wir Gott anschauen und gegenüberstehen, dann können wir nichts mehr verbergen. Weil in seiner Gegenwart sind einfach Dinge offenbar. Die sind einfach da. Da kann man nicht mehr sagen, nee, Moment, so ist es doch gar nicht. Wenn Gott einen Punkt berührt in unserem Herzen, dann kann man sich nicht mehr rausreden, sondern dann ist es ja. Dann ist die einzige Möglichkeit zu sagen, ja, du hast recht. Und auf seine Liebe und seine Gnade einfach zu vertrauen. Und weil er ein Königreich der Wahrheit aufrichten wird, glaube ich, dass die Richtung geht halt hin, dass Dinge offenbar werden. Zum anderen möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich habe ein Fahrrad und das habe ich gebraucht gekauft, was jetzt wohl nicht so das Schnäppchen war anscheinend. Ich dachte es, aber es ist irgendwie einiges kaputt und da ich keine Ahnung hatte, merke ich es jetzt erst nach einem halben Jahr. So, ich war dann bei so einer Fahrradinspektion und dachte, ja, ist ja alles so ganz okay und bin halt da hingegangen und die haben da ein bisschen was gemacht, was ganz gut war und dann komme ich raus und dann macht es so vorne in meinem Vorderreifen, macht es Klang, Klang, Klang. Und ich dachte mir, das hört sich jetzt nicht an wie so ein bisschen Ratter, Ratter oder so, sondern das hörte sich wie so eine ganz tiefes, aus der Tiefe des Rad kommendes Klang halt an. Also ich dachte schon so, ich hatte echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Und ich dachte, oh Mann, was ist das jetzt? Bin erstmal nach Hause gefahren, weil ich wollte erstmal nach Hause und bin dann zwei Tage später wieder hingefahren und habe ihm halt gesagt, also diesem Mann, der diese Reparatur macht, habe gesagt, naja, seitdem ich heraus bin, macht es so Klang vorne. Er war dann erstmal, naja, die kommt gleich noch, also der Teil der Geschichte kommt später noch. Nathalie lacht, weil sie dabei war beim ersten Mal, also sie kennt die Umstände. Und bin also dann rein und er hat das nochmal da aufgehangen und hat das kontrolliert und hat gesagt, ja, der Punkt ist, früher hattest du quasi um dein Radlager war altes Öl. Das war so wie so festgesetzt. Und dadurch, dass wir jetzt neues Öl drauf gemacht haben, haben sich da Dinge gelockert. Und dadurch hörst du das jetzt. Und eigentlich ist es Schrott, meinte er. Also ich kann noch ein bisschen damit fahren. Aber das Radlager hat halt wie, ich verstehe nichts davon, aber das Radlager ist halt nicht mehr so ganz heil. Und dadurch ist jetzt dieses Klong. Was er aber auch meinte, ist, das war halt vorher schon kaputt. Nur dadurch, dass dieses festgesetzte Öl da war, ist es, habe ich das nicht gemerkt. Was aber passieren kann, ist, wenn das schlimmer wird, dann blockiert das Rad irgendwann. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich einen Salto gemacht auf dem Rad irgendwann. Oder mit dem Rad, je nachdem. Und hätte es gar nicht gewusst. Was er mir jetzt gesagt hat, ist, du kannst noch ein bisschen damit fahren. Du musst halt nur gucken, dass es nicht zu viel Spiel bekommt. Das heißt, ich prüfe das so ab und zu mal. Und dann irgendwann muss ich es halt wechseln. Das heißt, dadurch, dass die das da geölt haben und kontrolliert haben, ist das Rad nicht kaputter geworden. Hat er mir zumindest gesagt. Wir glauben immer. Also das Rad oder ich sag mal die Verletzung oder die Kaputtheit ist nicht mehr geworden, aber sie ist sichtbarer geworden. Ich kann es jetzt hören, ich kann es sehen. Ich werde auch ständig daran erinnert, weil es ja immer schön Klong macht. Also nicht ständig, aber meistens. Und das ist aber gar nicht schlecht, weil ich dann immer wieder prüfen kann und es mich dann nicht übers Rad raushaut. Das heißt, es ist was Gutes, wenn Offenbarung in etwas reinkommt. Und so ist es auch gut, wenn Gott in diese Welt Offenbarung bringt, wenn Dinge offenbar werden. Und es ist in den kommenden Zeiten, in den Jahren, Jahrzehnten, die vor uns liegen, wie viel Zeit auch immer das ist, es wird ein Kampf sein um Täuschung und um Wahrheit. Und es ist ganz interessant, dass der Kampf, der da sein wird, geht nicht mit Zwang und Druck und Pflicht und so weiter, sondern ich glaube, es geht um einen Kampf um die Herzen, um die Leidenschaft und die Begeisterung des Herzens. Mike Bickle sagt es so schön, wenn er, der ist so ein Prediger aus den USA, der ganz viel sich mit der Offenbarung beschäftigt, und er sagt, das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Anbetung. Es wird eine Zeit sein auf dieser Welt, wo alle anbeten werden. Die Frage ist nur, wen anbeten wir? Und es ist wie zwei Anbetungsbewegungen. Und lass uns mal in 2. Timotheus 3 gehen. Hier geht es darum, dass, also er redet davon, das ist Paulus, der an Timotheus schreibt, und er schreibt: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Ja, es werden Dinge offenbar. Menschliche Dinge. Ich glaube, wir sind alle nicht so, dass wir uns jetzt komplett sagen, ne, das kenne ich überhaupt nicht in meinem Leben. Sondern, aber er sagt, es nimmt zu. Dinge werden, die in den Herzen sind, werden offenbar und werden ausgelebt werden. Und er sagt dann in Vers 8, auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie aber werden nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jedem der Fall war. Es gibt also eine Täuschung. Täuschung wird zunehmen, aber alle Stellen, wenn ihr euch anschaut, ist immer so, dass der Mensch die Wahl hat. Also es heißt nie, und sie verfielen der Täuschung, sondern es steht, sie widerstehen der Wahrheit. Das ist ein aktives Handeln, das ist eine Entscheidung, was eine gute Nachricht ist, weil wir uns entscheiden können. Wenn wir uns gegen Wahrheit entscheiden können, können wir uns auch für Wahrheit entscheiden. Und ich glaube wirklich, dass eine Zeit ist, wo Gott auch Dinge offenbar macht, damit einfach wir uns für Wahrheit entscheiden können. Jannes und Jambres, die hier genannt werden in Vers 8, habe ich mal geschaut, wer ist das eigentlich gewesen? Also sie stehen jetzt so nicht mit namentlich im Alten Testament, aber man sagt, dass das die Chefs der ägyptischen Zauberer waren. Damals, als das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war beim Pharao, ist Mose gekommen. Also Gott hat Mose berufen und hat gesagt, okay, du sollst mein Volk rausführen. Und Mose hat gesagt, naja, ich bin jetzt hier so ein kleiner Typ, wie werden sie mir denn glauben? Und Gott sagt, ich werde dir Zeichen geben. Und ich werde zum Beispiel dir das Zeichen geben, dass dein Stab, wenn du ihn hinschmeißt, zu einer Schlange werden wird. Und damit ist er dann zum Pharao und hat dann gesagt, lass mein Volk frei und hat ein Zeichen getan. Und was machen dann die ägyptischen Zauberer? Sie machen das Gleiche. Haben sie Gottes Kraft? Nee. Aber sie haben Täuschung. Was sie machen, ist genau das Gleiche. Sie nehmen ihre Stäbe, werfen sie hin und sie werden zu Schlangen. Das Interessante ist da ein kleiner Nebenwink, dass dann die Schlange von Moses Stab frisst dann also die anderen auf. Auch ein Zeichen. Aber es ist einfach so, dass alles, was nicht Gott ist, ist auf Täuschung basiert. Es gibt alles, was kreiert ist in seiner puren Form, ist von Gott geschaffen. Er ist der einzige Schöpfer. Und alles andere, was hinzukommt, ist eine Verdrehung oder eine Täuschung von dem, was Gott gemacht hat. Wir können dem nichts, also was Gott erschaffen hat, wir können dem nichts hinzufügen. Und so wird auch es so sein, dass einfach diese Täuschung auch offenbarer wird. Also es wird mehr Täuschung geben und es wird einfach die Dinge, die in den Herzen sind, werden offenbar werden. Und trotzdem ist es immer eine freie Entscheidung der Menschen. Also es ist wirklich so, niemand ist dieses Opfer der Täuschung, sondern wir haben die freie Wahl, uns für Wahrheit zu entscheiden. Jetzt haben wir viel über die eine Seite geredet und jetzt möchte ich mal, wir sind immer noch in Timotheus, jetzt mal über die andere Seite reden. Jetzt redet er zu Timotheus, Paulus, und es fängt an in Vers 14. 3 Vers 14, da steht, du aber. Okay? Wir merken auf, jetzt geht's um uns. Du aber gilt auch für dich. Deine Berufung ist, in Wahrheit zu stehen. Hier steht, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. In Wahrheit stehen. Wie geht es? Meine These ist, ihr könnt der zustimmen oder auch nicht, dass nicht Wissen allein uns bewahren wird in Wahrheit. Es ist total entscheidend zu wissen, das Wort zu kennen. Also Jesus ermutigt uns dazu, wirklich das Wort zu kennen, seine Worte, in seinem Wort zu bleiben. Es ist total entscheidend. Aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, das, was uns bewahren wird, ist die Beziehung zu einem lebendigen Gott und die Liebe zu ihm und seine Liebe zu uns. Es ist, glaube ich, nicht Wissen, was uns bewahren wird, sondern es ist Beziehung und Liebe, die uns bewahren wird. In der Wahrheit zu bleiben. Das zweite ist, festzustehen in seinem Wort. Wir lesen weiter in Timotheus. Er sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Denn du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wir nehmen gleich noch die zweite Petrusstelle, 2. Petrus 3, Vers 17 dazu. Und da steht, 2. Petrus, ja? Ist weg. Nein, es ist wieder da. Genau. 2. Petrus 3, Vers 17, da steht, da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Irrwahn der Ruchlosen hört sich sehr dramatisch an. Irrwahn ist einfach nur wirklich das Irren. Und der Ruchlosen, so werden hier die, also die Gott nicht kennen, einfach bezeichnet. Er sagt, hey, lasst euch nicht mit wegreißen von irgendwelchen Lehren, von irgendwelchen Dingen, Überzeugungen von Menschen, die Gott gar nicht kennen, sondern bleibt fest in dem, was ihr habt. Und wie es in Timotheus heißt, das Wort hat Kraft, uns zu festigen. Und hier gibt es einen ganz großen Zusammenhang. Auf der einen Seite, das merkt ihr gut in diesem 2. Petrus 3, Vers 17 Stelle, er sagt, hütet euch. Und es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, wo steht, also so nach dem Motto, passt bloß auf. Wenn man das so hört, dann könnte man so ein bisschen Druck spüren. Kennt das jemand? Dass man denkt so, okay, passt bloß auf, wie viel jetzt und wie viel ist genug und was ist, wenn ich nicht genug und so weiter. Und die Bibel relativiert das aber nicht. Sie sagt, passt bloß auf. Hüte dich, strebe nach den Dingen, sei aufmerksam, sei wach. Das, was wir auch die letzten Wochen ganz oft gehört haben, bereite dich vor, verpasst die Zeitpunkte Gottes nicht. Das sagt die Bibel und es lässt sie so stehen. Und dann kommt Vers 18 und er sagt, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Es ist total entscheidend, diese Sachen, dass wir uns ermutigt und ermahnt, wirklich festzuhalten an Dingen, dass sie an unser Herz gehen, dass wir da wach sind. Und auf der anderen Seite ist es total entscheidend, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir auf seine Gnade vertrauen, dass es eben nicht unsere Leistung, unser Aufpassen ist, was uns retten wird, was uns in Wahrheit behalten wird, sondern er ist es, der uns bewahrt. Die Bibel sagt, wir bewahren das Wort, aber Gott bewahrt uns. Und es ist total entscheidend, auf seine Gnade zu vertrauen. Ich glaube sogar, umso mehr wir auf uns selbst vertrauen, umso eher werden wir fallen. Was total biblisch ist. Weil er immer wieder sagt, vertraut nicht auf eure Kraft, nicht auf eure Hilfe, sondern vertraut auf den Herrn. Und dann wird alles das, was wir durch ihn auch wirklich an Festhalten, an Nachjagen im Leben, wird zum Segen werden in unserem Leben. Ich lese dir noch den 1. Petrus 1, Vers 5 vor. Es bestätigt es nur nochmal, dass er sagt, die ihr, also redet über die Gläubigen, in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das heißt, was bewahrt uns in Wahrheit? Was bewahrt uns davor, dass wir nicht komisch werden, dass wir nicht Irrlehren nachgehen, dass wir nicht in Lüge oder Täuschung verfangen werden? Er alleine bewahrt uns. Er alleine ist der, der uns in Wahrheit bewahrt. Der Heilige Geist ist der, der es in alle Wahrheit führt. Und wir dürfen lernen, auf ihn zu vertrauen und zu wissen, dass er uns bewahrt. Umso mehr wir wirklich unsere eigenen Schwächen einfach damit echt und ehrlich vor ihm sind, umso mehr ist die Kraft seiner Gnade wirksam in unserem Leben. Umso mehr wir auf ihn vertrauen, umso mehr hat er die Möglichkeit zu wirken und uns zu bewahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das irgendwie, dieses Gefühl, dieses unsichere Gefühl, ob man bis zum Ende durchkommt oder ob man richtig ist? Kennt das jemand von euch? Darf ich mal fragen? Und es ist total, ich glaube, der Schlüsselpunkt daran ist, wie wir eben in dem Lied gesungen haben. Lass uns auf ihn schauen und er leitet uns sicher an seiner Hand. Und das ist das, was zählt. Wir brauchen dieses Gefühl von Geborgenheit in der Größe und Weisheit des Vaters, uns geborgen zu fühlen. Da Ruhe zu finden, nicht in unserer eigenen Kraft, nicht in unserem eigenen Intelligenz, nicht in dem, was wir können, was wir erkennen, was wir als Wahrheit empfinden, sondern in ihm alleine. Uns wirklich ihm hinzugeben und zu sagen, Herr, du leitest meinen Weg. Wenn du mich nicht bewahrst, ich kann mich nicht selbst bewahren, aber du bist treu. Er wird es auch tun. In Philippa, das ist so auch wieder so eine ganz bekannte Stelle. Ich möchte die mal zu Ende bis zum Schluss lesen. Philippa 1 ist das. Und zwar steht da, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. So kennen wir die Stelle. Und dann kommt, bis auf den Tag Christi Jesu. Hey, er wird euch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Er bewahrt euch in Wahrheit. Und wenn wir darauf vertrauen, nicht in einem Stolz, nicht im wir haben es jetzt und wir sind richtiger als alle anderen, sondern wirklich in der Gewissheit, er ist der, der uns bewahrt. Ich kann es auch nicht aus eigener Kraft, nicht aus meinem Verstand, nicht aus meinem Wissen, aber durch ihn. Und ich bete es ganz kurz, möchte es so zwischenwerfen, bevor ich zum Schluss komme. Herr, ich danke dir, dass du uns bewahrst in deiner Hand. Herr, ich danke dir, dass jetzt jede Angst geht in deinem Namen, Jesus, weil du die vollkommene Liebe bist und die Liebe alle Furcht wegnimmt. Herr, ich danke dir, dass du uns bewahrst in deiner Hand, dass wir geborgen sind in dir. Herr, wir haben noch nicht alle Erkenntnis. Wie Paulus schreibt, wir jagen ihm nach. Herr, das wollen wir mit unserer ganzen Kraft, mit all unserer Leidenschaft, mit allem, was wir haben, das wollen wir dir geben. Herr, weil wir wissen, dass du alleine der bist, der uns bewahrt. Wir wollen unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf dich. Denn du bist der Herr und du bist der König unseres Herzens. Du bist der Hirte unserer Seele, der Aufseher unserer Seele. Herr, wir gehören dir und wir wollen dir einfach unseren Lauf geben, Herr. Wir laufen so gut wir können, Herr. Aber du bist der, der vollendet und du bist der, der uns übernatürlich einfach ans Ziel bringen wird, weil wir auf deine Kraft vertrauen, Jesus. Amen. Das eine ist, dass wir Wahrheit haben für uns, damit wir stehen. Und das zweite ist, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt. Wir haben eben gehört, dass Gott das Zeitpunkt von Jesu Wiederkehr verzögert, damit viele noch zur Umkehr, zur Buße, also letztlich zu ihm kommen. Das heißt, diese Zeit ist nur dafür da, dass Leute zu ihm kommen. Wenn es doch so von Gott erdacht ist, dann muss es doch gehen, dann muss es doch klappen, dann muss doch jetzt die Zeit dafür sein. Und dann hat es auch einen Grund, warum wir hier sind. Also diese Zeit gibt es, nicht damit du ein schönes Leben hast, was auch super ist, aber es gibt diese Zeit und du lebst in dieser Zeit, damit einfach Menschen die Chance haben, zu ihm zu kommen. Und ich glaube, wir haben einen großen Kampf, den wir kämpfen auf dieser Welt. Und der erste Punkt, den ich einfach nennen möchte, ist, dass der Kampf ist, dass wir wahrhaftig leben. Wir leben in einer Welt, wo Lüge und Täuschung wirklich immer größer wird. Jetzt nicht nur von der Bibel her, sondern wenn ihr euch mal umguckt. Es gibt ganze Kulturen, die Lügen total legitimieren. Und auch jetzt schon wirst du eigentlich, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber es wird immer mehr, du wirst für dumm gehalten, wenn du die Wahrheit sagst, wenn du wahrhaftig lebst. Passiert mir immer wieder. Als ich in diesem Fahrradshop angekommen bin, jetzt kommt das Ende der Story, als ich kam in diesem Fahrradshop an und der Typ, der das halt leitet, ist ein bisschen herausfordernd. Also sagen wir, wenn du da nicht fest in deiner Identität stehst, dann, da lernt man das dann halt. Auf jeden Fall bin ich da angekommen und sage halt, ja, seitdem ich herausgefahren bin, nein. Das Erste, was kommt, wir haben auch dein Fahrrad nicht kaputt gemacht. Ich so, nein, aber seitdem ist das halt so. Ja, das sagen sie alle. Und so nach dem Motto, ja, die kommen alle wieder und sagen, das ist unsere Schuld und ne. Und hat mich erstmal echt rund gemacht, ne. Und ich dachte schon so innerlich, immer so, okay, das stimmt nicht. Und äußerlich bin ich natürlich ganz locker geblieben und habe gesagt, nein, also das ist nicht so und das ist so und so und das und gucken Sie sich doch erstmal an. Und er so, ja, und geht, also motzt noch so ein bisschen. Und ich habe dann gesagt, das ist so witzig, weil ich bin dann auch empört und sagt dann, ja, aber ich lüge doch nicht, habe ich ihm gesagt. Und er so, ja, das weiß ich ja nicht. Und ich dachte so, also traurig. Also und ich habe dann nachher, er hat sich das dann angeguckt und hat mir dann wirklich, also es war dann wirklich was ich darauf zurückführen, also eine Schraube hatten sie nämlich nicht angezogen und er hat das dann so ein bisschen eingesehen und war dann ganz nett auch zu mir und meinte dann so, ja, da kommen ständig Leute nach einer Woche und die haben das Licht repariert und dann ist eine Speiche locker und das wäre dann immer noch im Inklusive drin. Und er musste es so oft erlebt haben, dass Leute ihn wirklich, also wie auch immer, ob das wirklich passiert ist, ob es seine Wahrnehmung ist oder ob, aber ich glaube, das ist schon real. Also er hat das Gefühl, sich schützen zu müssen, weil irgendwie alle ihn veräppeln, weil alle Falsches um ihn herum reden und er ständig abgezogen wird, sonst wenn er nicht so richtig mal dagegen hält und mal guckt, was die Leute dann machen. Wahnsinn. Ich denke, wow, okay. Ich habe ihn dann verstanden. Ich habe es dann auch repariert bekommen, was ich dann ganz glücklich war. Und aber ich habe gedacht, ja, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man Leuten glauben kann. Und es ist ein Zeichen, wenn wir Wahrheit reden. Uns wird es dann nicht immer abgenommen. Manchmal hat es auch wirklich einen Preis, Wahrheit zu sprechen. Aber was ich glaube, ist, dass es in der geistlichen Welt einen Unterschied macht. Wenn ihr euch vorstellt, dass das Königreich Jesus ein Königreich der Wahrheit ist, was kommen wird, was aufgebaut werden, dann glaube ich jedes Mal, wenn wir Wahrheit sprechen, dass es sein Königreich baut. Und ich glaube auch, es steht, dass Jesus noch nicht wiederkommen wird. Und wenn ihr euch die Evangelien anschaut, es gab immer wieder Punkte, wo er gesagt hat, nein, es ist noch nicht Zeit, dass ich offenbar werde. Noch nicht als der Wunder tut, noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Aber es ist jetzt auch noch nicht Zeit, anscheinend. Aber er hat uns auserwählt, hier zu sein. Und wir sind seine Stellvertreter jetzt auf Erden. Und es ist Zeit, dass wir offenbar werden. Da sagt Gott nicht, es ist nicht Zeit, dass ihr offenbart. Nein, wir sind gerade hier, um offenbar zu werden, um sein Königreich zu bauen auf dieser Welt. Und ich möchte euch echt ermutigen, lasst uns gegenseitig ermutigen, lasst uns dazu stehen, lasst uns Wahrheit reden, in aller Unvollkommenheit. Aber lasst uns danach streben. Und wenn ich halt gelogen habe, dann gehe ich halt hin und sage, ich habe es halt gemacht. Aber lasst uns danach streben. Das sind geistliche Schritte, die wirklich im Geistlichen, die sind Siege im Kampf, im Geistlichen. Wir bauen das Königreich Gottes, indem wir wahrhaftig sind und indem wir Wahrheit reden. Und das Zweite ist, indem wir lieben. Warum ist Lieben so entscheidend? In 1. Korinther 13 geht es auch um Wahrheit, um Erkenntnis, um Weisheit und es geht um Liebe. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Was mich am meisten da angesprochen hat, ist diese schallende Zimbel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine schallende Zimbel gehört habt. Das tut richtig weh in den Ohren. Das ist nicht schön. Alles andere als schön. Und ich glaube, dass Gott uns in dieser Welt alles andere als zu einer schallenden Zimbel machen möchte. Und das, was uns davor bewahrt, eine zu werden, ist die Liebe, die das durchdrängt, was wir tun und was wir sagen. Warum ist die Liebe so entscheidend? Wir haben eben gehört, beziehungsweise wir haben darüber nachgedacht, okay, was bewahrt uns in der Wahrheit? Und es war die Beziehung zu Gott. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt habe. Und was ich glaube, ist, dass wenn wir Menschen lieben, dass es wie ihr Herz öffnet für Wahrheit. Ihr Herz öffnet, Wahrheit zu empfangen. Das heißt, wir lieben Menschen. Und was das für dich konkret bedeutet, das kann dir Gott zeigen, weil das ist eine eigene Predigt. Aber lass uns dazu entscheiden, diese Welt zu lieben. Und darin öffnet sich das Herz der Menschen für Wahrheit. So wie dein Herz auch nur gewonnen worden ist durch die Liebe. Du konntest nur Wahrheit ertragen und hören, weil du geliebt worden bist. Weil wir Liebe empfangen haben. Wir brauchen die Liebe, wir brauchen das, auch jetzt noch. Wir brauchen mehr Liebe und in dem Ganzen werden wir auch Korrektur hören. In dem Ganzen werden wir Weisung hören, wenn wir Wahrheit immer mehr hören und ergreifen können. Ja, es braucht die Wahrheit, definitiv. Wahrheit in Liebe zu sprechen ist wunderbar, ist herrlich und ich mag das einfach. Und ich bin dafür, ich glaube, manchmal sind wir zu zurückhaltend und schämen uns als Christen, wo alle anderen ganz offen mit ihrem Glauben umgehen. Aber lass uns die Menschen lieben, auch durch Wahrheit lieben, weil Liebe öffnet das Herz für die Wahrheit. Und der letzte Punkt, den ich habe, ist, dass wir berufen sind, Könige und Priester zu sein. finde es ganz schön, ein Pastor in den USA, Bill Johnson, der hat jetzt grob übersetzt gesagt, dass ein König benutzt seine Ressourcen und Möglichkeiten, um ein Volk zu dienen. Das heißt, du hast Wahrheit in deinem Herzen, um einem Volk damit zu dienen, um einer Stadt, um deinen Freunden, um deiner Umgebung damit zu dienen. Du hast was von Gott bekommen, um anderen damit zu dienen. Damit Wahrheit in diese Welt kommt, damit Menschen die Chance haben, sich zu entscheiden. Damit sein Königreich kommt und aufgebaut wird. Wir sind berufen, als Könige und Priester zu handeln. Als Könige zu handeln in der Autorität und Vollmacht, die er uns gegeben hat. Das heißt, auch da wirklich in dem zu leben, in diesem Königreich Dingen zu leben, uns nicht mitwehen zu lassen von dieser Welt, sondern zu stehen. Nein. Also es ist nicht so, dass die Stadt uns beeinflusst. Wir beeinflussen diese Stadt. Das ist unser Mandat. Alles andere ist unter, ist eigentlich nicht akzeptierbar. Das geht nicht. Hey, und er bevollmächtigt uns dazu. Aber das ist unser Ruf, das ist unser Stand, den wir haben, dass wir diese Welt mit Guten beeinflussen, dass wir diese Welt mit Wahrheit beeinflussen. Und es hängt ganz viel damit zusammen, wie wir leben, wie wir reden. Wir sind ein Zeugnis. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich glaube auch, USA wahrscheinlich, wo ein Ehepaar ist in eine Straße gezogen, auf eine bestimmte Straßenseite. Und dann haben sie erzählt bekommen von Leuten, die schon länger da wohnen, also die nicht auf dieser Straßenseite wohnen, haben sie gesagt, ja, da müsst ihr aufpassen, weil alle irgendwie 5 Ehen, die jetzt schon, die also von den Familien, die da hingezogen sind, die Ehen sind alle kaputt gegangen. Man kann ja denken, oh, also du kannst denken, oh nein, da müssen wir ja vorsichtig sein. Oder du kannst denken, ja, und jetzt ist Schluss damit. Und zwar nicht nur bei uns. Hey, wir kommen, um zu regieren. Wir kommen nicht, um uns unter irgendwas zu geben. Der in euch lebt, ist stärker als der in dieser Welt ist. Wir kommen, um diese Welt zu beeinflussen. Halleluja! Wir sind Könige und Priester. Wir sind da, um zu regieren und um das Königreich von Wahrheit aufzubauen in dieser Welt. Und was ich machen möchte, ist heute nicht für uns zu beten, sondern für diese Welt zu beten. Ich möchte euch bitten, einfach mit mir aufzustehen und lass uns ein bisschen Musik dabei einstellen und lass uns doch für die anderen beten. Ihr könnt euch gerne in Krüppchen zusammentun, ihr könnt es einfach vor euch selbst machen. Lass uns für diese Stadt beten. Lass uns für unser Land beten. Lass uns für die Menschen beten, die Jesus nicht kennen. Lass uns für eine... Ja, geht auch. Okay, Andreas spielt. Lass uns für eine Liebe zur Wahrheit beten. Lass uns dafür beten, dass die Menschen die Liebe zur Wahrheit erkennen. Wir können Menschen nicht... Wir können Menschen nicht zu Dingen zwingen, auch nicht im Gebet. Und das ist total gut so. Jeder hat die freie Entscheidung. Aber wir können für Atmosphäre beten. Wir können für Städte beten. Wir können dafür beten, dass Erkenntnis kommt und Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Und zwar die Wahrheit zu erkennen und zu sehen. Lass uns dafür beten, dass die Wahrheit aufgerichtet ist, dass wir stark werden als Christen. Nicht nur hier, wir, diese Gemeinde. Jesus baut einen Leib auf, der nicht nur aus uns besteht, sondern der aus allen besteht, die an ihn glauben, die ihn als Herrn anrufen. Lass uns für diesen Leib beten, dass er stark wird, Wahrheit zu verkünden in dieser Welt. Betet einfach drauf raus, das, was der Herr auf euer Herz legt. Lass uns Könige und Priester sein. Herr, dein ist die König. Herr, dein ist die Herrschaft. Herr, dein ist das Reich und dein ist die Kraft, Herr. Herr, wir rufen deinen Sieg aus über diese Stadt, Herr. Und wir sagen, dass dein Königreich kommt, Herr. Danke, dass dein Königreich kommt. Danke, dass dein Königreich sich ausbreitet auf dieser Welt, indem wir unseren Stand einnehmen als deine Kinder, Herr, als Königskinder. Herr, stärke uns in der Identität als deine Kinder, Herr. Wir sind Kinder, wir haben Zugang zu göttlichen, zu himmlischen Ressourcen, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr. Danke, dass du uns festigst in unserer Identität, wer wir sind in dir, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Stadt liebst. Ich danke dir, dass du diese Welt liebst. Ich danke dir, dass du Menschen liebst, Herr. Und wir wollen lieben, wie du liebst, Herr. Du liebst voller Gnade und voller Wahrheit, Herr. Und so wollen wir lieben. Mach uns brennend, Herr, dass wir eine Welt lieben, Herr, auch eine Welt, die dich noch nicht kennt, Herr. Wir wollen Träger deiner Wahrheit und deiner Herrlichkeit sein. Und Herr, wir sprechen Gutes über diese Stadt aus. Wir wollen uns eins machen, Herr, als Könige und Priester. Und wir sagen, ja, Herr, du segnest diese Stadt, ja, Herr. Danke, dass Wahrheit in diese Stadt kommt. Danke, dass du diese Stadt aufrichtest als eine Fackel der Wahrheit, Herr, die in Europa aufsteht, Herr. Danke, dass du Europa erwächst mit deinem Geist, Herr. Danke, dass du kommst, Herr, und Berlin benutzt, Herr, um deine Güte Nationen zu zeigen, Herr. Danke für diese Stadt, Herr. Danke, dass diese Stadt nicht arm ist und eine Stadt der Einsamen, sondern wir rufen nein. Wir sagen nein, du bist eine reiche Stadt, weil der Herr dich liebt. Du bist eine reiche Stadt und du sollst eine Stadt von Beziehung sein. Eine Stadt von Beziehung, eine Stadt von gesunden Ehen, eine Stadt von gesunden Familien. Wir rufen das Gute über dir aus. Die Pläne Gottes sollen zustande kommen, Herr. Yes.
Yes, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du hier in unserem Bezirk anfängst, bei den Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr, dass du ihnen wirklich eine Sehnsucht in ihr Herz hineinlegst, dass sie in ihrer Not nicht nach irgendwelchen komischen Dingen suchen, sondern dass sie anfangen, nach dir zu rufen und zu sagen, hey, ist da mehr, ist da was, was mich rausholt aus dieser Finsternis, was mich rausholt aus dieser Not. Jesus, uns da, wo wir uns zu wenig überwinden können, da, wo wir uns selber noch schämen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir den Unterschied machen. Herr, ich bete, dass in den nächsten Wochen unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Arbeitskollegen, unsere Studenten, die mit uns studieren, an uns sehen, dass wir den Unterschied machen. Und dass sie sich wundern, warum sie zu uns kommen und sagen, ey, ich weiß nicht, aber ich bin so in der Not, kannst du mir helfen? Herr, und ich bete, dass du das hineinlegst, dass du diese Sehnsucht nach Erlösung, nach Errettung in diese Menschen hier in unserem Bezirk, in unserer Stadt hineinlegst und dass du uns hilfst, diesen Unterschied dann zu machen und zu sagen, hey, weißt du was, ich bin kein großer Prediger, aber was ich habe, das gebe ich dir. Das, was ich erlebt habe, wie Jesus mich freigemacht hat, das kann ich dir geben. Wenn du in Not bist, lass mich doch einfach für dich beten. Herr, ich bete, dass du dort neu hineinkommst und dass du uns dabei hilfst, weil ich weiß, Herr, was für Schwächen wir als Menschen haben, wo es uns wirklich so schwer fällt, aus dem Sessel aufzustehen und einfach mal Menschen hineinzuführen in das Licht. Herr, dann bring sie doch zu uns. Bring sie zu uns da, wo wir sind. Indem wir den Unterschied machen, werden sie erkennen, dass wir anders sind, dass wir das Licht in die Finsternis hineintragen und dass wir eine Antwort haben. Herr, und das bete ich im Namen Jesus Christus, Herr, dass da unsere Angst wirklich niedergerissen wird, dass wir alles ablegen, was uns von Angst leitet, und dass wir als Antworter da sind, dass wir die Antwort sind auf die Fragen unserer Menschen, die um uns herum sind, die in Not sind, Jesus. Herr, hilf uns dabei, weil wir schaffen es aus eigener Kraft nicht. Durch Herr oder durch Kraft werden wir es nicht schaffen, aber durch den Geist Gottes, Herr. Du sagst, da wo der Geist Gottes ausgegossen ist, werden wir Zeugen sein, Jesus. Das ist kein Wunsch, das ist keine Option, sondern es ist Fakt, weil es in deinem Wort steht. Hilf uns dabei, Geist Gottes, hilf uns dabei, dort den Unterschied zu machen, wo wir sind, Jesus. Halleluja, Jesus.
Also danke ich dir. Ich danke dir für die kostbare Gegenwart deines Heiligen Geistes auf unserem Leben, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir in einer großen Weichheit zu dir kommen können und in einer großen Weichheit, Herr, dieser Stadt und diesem Land dienen können, in einer großen Demut, Herr. Herr, bewahre uns, dass wir nicht stolz werden, nicht aufgebläht, nicht wie klirrende Zimbeln, Herr, sondern dass wir ein Wohlgeruch sind, Herr. Wir sind das für dich und wir wollen das für diese Welt sein, Herr, für alle, Herr, die dich nicht kennen, Herr, weil du einfach wunderbar bist, Herr. Herr, so ehren wir deinen Namen. Wir ehren dich als unseren König, der wiederkommen wird, um seine Herrschaft aufzurichten und als unseren König, in dessen Herrschaftsbereich wir heute schon leben, Herr. Herr, wir leben in deinem Königreich hier auf dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass du kommen wirst, um Liebe aufzurichten, Herr. Und wirklich um Leid, um Kummer, um Schmerz wegzunehmen von dieser Welt. Herr, so danken wir für deine guten Pläne. Wir danken dir für deine Zeitpläne. Herr, wir sagen einfach, wir wollen jeden Tag so leben, als wenn du wiederkommst. Herr, so danke ich dir, dass du unsere Herzen zu brennenden Fackeln machst. Herr, für dich, für dein Königreich. Herr, für die Menschen um uns herum. Herr, dass wir mehr lieben, Herr. Dass wir uns mehr hingeben, weil wir gesättigt sind von dir und weil wir in unserer Identität als deine Kinder feststehen. Herr, ich segne diesen Nachmittag, diesen Tag. Herr, danke, dass du uns zum Segen machst und dass wir selbst gesegnet sind durch deine Fülle, durch alles, was du uns gibst, Jesus. Amen.
Ja, ich habe noch... Der Heilige Geist hat nochmal zu mir gesprochen. Und das ist wichtig, nicht nur für mich, sondern für die ganze Gemeinde. Wir lesen das hier so, wir sollen Könige und Priester sein, wir sind dazu berufen. Wenn dein Vater Bäcker war oder was auch immer, oder Klempner, dann wächst du damit auf. Du siehst es jeden Tag. Du weißt, was ein Bäcker macht und du weißt, wie das Leben eines Bäckers ist. Also siehst du das und so wäre es für dich überhaupt kein Problem, in diese Berufung einfach zu folgen. Aber wer von uns weiß, wie das Leben eines Priesters und eines Königs aussieht? Und ich merke, für mich ist es so schwer, mir manchmal vorzustellen, wie werde ich denn ein König und ein Priester? Und ich habe so ein Bild gesehen, so bei der englischen Königsfamilie, wie der Prinz, der da ranwächst, der wird mal König sein, aber der sieht schon genau, was man machen muss. Der wird ausgebildet, Tag für Tag, über Jahre. Und wer von uns hat das schon? Und wir stehen so ein bisschen wie Waisenkinder vor diesem Thema und denken, ja gut, hört sich gut an, König und Priester, nehme ich, bete mal kurz drüber. Und dann ist es aber schon wieder weggeflogen. Ich merke, wie der Heilige Geist so darum buhlt und uns sagt, hey, ich habe die Ausbildung, die du brauchst, um König zu sein, also um zu regieren. Ich lehre dich, wie du regierst. Da, wo du stehst. Du musst nicht wie der König von England über das ganze englische Königreich herrschen, aber du hast von mir ein Reich bekommen. Und ich habe dich so gemacht, es ist alles vorbereitet in deinem Leben, dass du in dem Königreich, was ich für dich vorbereitet habe, dass du darin herrschen kannst. Und dass du ein guter, gnädiger und ein gütiger König bist, der aber auch mit Vollmacht herrscht. Und der sagt, wo es lang geht. Nämlich den Dämonen und den Teufel und den Leuten, die verirrt sind. In Gnade zeigt, wie der Weg ist. Und in dem Moment bist du auch ein Priester. Du predigst ihnen, ganz normal, da wo du bist, so wie du bist, mit dem, was du kennst, das Evangelium. Und du zeigst ihn. Und ich habe so empfunden, wenn ihr könnt, schließt doch mal eure Augen. Ich habe empfunden, der Heilige Geist will uns wirklich unter die Arme greifen, ganz praktisch. Er will uns auf die Sprünge helfen, dass wir einen einfachen Eingang haben zu diesem Thema. Und wenn du deine Augen schließt, ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt uns zu jedem Einzelnen so spricht, wie jeder Einzelne es versteht. In Bildersprache, in einfacher Fantasie. Und lehn das, was kommt, auch nicht ab, als wenn es von dir wäre, sondern der Heilige Geist setzt jetzt Bilder frei. Vielleicht sind es Emotionen, vielleicht sind es Worte, vielleicht sind es Klänge, vielleicht sind es einfache Bilder. Und er zeigt dir, was es für dich bedeutet. Und er macht einen ganz einfachen, niedrigschwelligen Eingang zu dem Thema. Was es für jeden Einzelnen heißt, König zu sein, zu regieren, Priester zu sein. In deinem Leben, in deinem Umfeld, da wo du stehst, da wo du lebst, da wo du täglich dich bewegst. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch in diesem Moment jetzt sagt, stell nicht viele Fragen, nimm einfach mal an, was ich dir zeige jetzt. Und er macht uns zu Königen und Priestern. Und er buhlt auch darum, dass wir das Wort nicht vergessen. Lass uns im Wort nachforschen. Unser König ist Jesus. Unser Hohepriester ist Jesus. Wir schauen auf ihn. Wie hat er es gemacht? Und manchmal ist es zu einfach und wir denken, ja gut, das kenne ich ja schon, aber du kennst es noch nicht in deinem Leben, du lebst es noch nicht. Im hebräischen Verständnis, verstehen ist erst, wenn du es auslebst, wenn du es tust, dann hast du es verstanden. Und der Heilige Geist setzt jetzt auch was Neues frei, dass wir nicht in dem griechischen, philosophischen Sinn verstehen im Kopf, sondern dass wir nach dem alten Hebräischen verstehen, weil wir es können, weil wir es umsetzen, weil wir es tun. Wir sind berufen, Könige zu sein und Priester. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt etwas tust, was kein Mensch tun kann. Dass göttliche Offenbarung kommt zu jedem Einzelnen. Ein Download, ein Bild, ein Wort, Erinnerungen an Dinge. Dass du auch alte Dinge wegtust, wegspülst, dass du sie heilst. Dass wir nicht mehr in dem leben, ja, wie unsere Eltern vielleicht, die keine Ahnung hatten, wie man im Königreich lebt und wie man König und Priester ist, wie sie es uns einfach vorgelebt haben. Das war wie unser Lehrbuch. Aber dein Lehrbuch ist ein neues Lehrbuch. Du zeigst uns wirklich, wie wir laufen als Könige und als Priester. Du hast eine Berufung für uns, die ist höher als das, was wir jetzt noch sehen, was wir jetzt noch leben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Jetzt, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und dass wir dieses Thema nicht zur Seite legen, sondern dass wir darin wandeln. Lass uns, wie Dunja gesagt hat, brennende Fackeln sein. Und du sagst, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder an die Worte erinnerst, die Jesus gesprochen hat. Und erinnere uns an die Worte. Erinnere uns immer wieder an die Worte, die unser Lehrmeister, unser König, unser Hohepriester zu uns gesprochen hat. Damit wir darin wachsen, damit wir darin ausgebildet sind. Dass wir darin immer mehr Offenbarung haben. Amen.
An dieser Stelle auch nochmal eine herzliche Einladung, wo wir auch lernen, wie wir Priester sind, ist beim Frühgebet. Und wer das noch nicht weiß, wir haben von Montag bis Donnerstag, jeden Morgen haben wir Gebet, wo wir von 6 bis 37 beten, und seid einfach da dabei und lernt auch mit, wie wir da regieren können. Okay, gut. Wir machen hier offiziell Schluss. Wer noch Gebet braucht, kommt einfach her, wir beten für euch, es ist ein Team da, was für euch betet. Und die anderen, draußen gibt es noch Kekse, Kaffee und Tee. Habt einfach noch eine schöne Gemeinschaft miteinander. Der Herr segne euch. Amen. Also wer Gebet braucht, bitte kommt schnell, wir müssen bald raus. Wir machen ein kurzes, aber kräftiges Gebet.